Dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat. Eine, ja, in mehrfacher Hinsicht besondere Folge. Erstens wegen des Themas, aber ja, noch allererstens deswegen, weil es dein letzter Podcast ist. Max Adamek sitzt heute noch einmal neben mir. Du verabschiedest dich erstmal in die Examenspause.
So ist es, Nico. Ja, danke. Ich freue mich sehr, hier nochmal mitwirken zu können. Den Zuhörern oder Zuhörern ist vielleicht aufgefallen, vielleicht nicht, dass ich jetzt schon länger auch nicht mehr dabei war bei den vergangenen Folgen, bedauerlicherweise. Und das hat eben genau diesen Hintergrund, den Nico jetzt auch schon nannte. Deshalb freue ich mich jetzt hier dabei zu sein mit einem ganz besonderen Gast heute und das nochmal sozusagen dem vielleicht einen mehr oder minder krönenden Abschluss bereiten zu können. Und freue mich über die Zeit natürlich, die ich jetzt auch bisher hier haben durfte in dem Podcast.
Ja, ich begrüße dann in Frankfurt Roland Schimmel. Grüße Sie, Herr Schimmel.
Guten Morgen alle.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences. Mal wieder in Englisch, ja, so macht man das.
Man kann es nicht besser aussprechen.
Aber Sie unterrichten dort dann doch schon auf Deutsch, oder?
Gott sei Dank. Ich habe das Privileg, hauptsächlich Anfängerveranstaltungen zu unterrichten und im Wesentlichen solche im bürgerlichen Recht. Das hat auf Englisch wenig Sinn.
Das Ganze für Wirtschaftsprivatrecht, das ist mir sehr vertraut, Herr Schimmel, weil ich 1991 angefangen habe, an der Hochschule für Wirtschaft und Recht zu unterrichten, wo ich bis heute auch tätig bin. Und die ersten, 10, 12 Jahre eigentlich fast ausschließlich Vorlesungen gemacht habe zum, wir nannten es nicht Wirtschaftsprivatrecht, sondern wir nannten es privates Wirtschaftsrecht. Also genau das, was Sie dort auch machen. Ich nehme mal an, das sind Wirtschaftsjuristen, die Sie dort ausbilden.
Zur Hälfte. Etwa mit der Hälfte meiner Zeit unterrichte ich die Wirtschaftsjuristen und mit der anderen Hälfte die Nebenfachkurse in Studiengängen wie Betriebswirtschaft und Ähnlichem.
Sie haben, da bin ich darauf aufmerksam geworden, weil ich dachte, wow, das war ja früh dran. Sie haben 1996 promoviert zum Thema Homo-Ehe. Ist das richtig?
Das war die erste Doktorarbeit. Darf ich noch heute, kahlköpfig, wie ich mittlerweile bin, mit bescheidenem Stolz sagen, es war die erste Doktorarbeit zum Thema. Es folgten viele andere und dann irgendwann, als es langweilig wurde, hat sich der Gesetzgeber uns angeschlossen. Aber das hat ja noch 20 Jahre gedauert.
Und Sie haben damals, ich habe Sie jetzt das natürlich nicht, jetzt keinen Zugriff drauf gehabt, Sie haben damals schon das auch für verfassungsrechtlich möglich erachtet, oder was war das?
Tatsächlich war das so zu der Zeit noch einigermaßen innovativ, 20 Jahre später mit ein bisschen mehr Bundesverfassungsgericht und insbesondere dem Gesetzgeber im Rücken ist das alles nicht mehr ganz so originell. Aber wir haben damals versucht, eine Argumentation zu skizzieren und zu fundieren, die dazu führt, dass nach geltendem Verfassungsrecht es einfach rechtlich mindestens möglich, wenn nicht sogar geboten ist, gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen.
Das ist, wenn ich mich an die Zeit erinnere, kam ja die eingetragene Lebenspartnerschaft Anfang der 2000er Jahre, das ist zu der Zeit eine ziemliche Minderheitsposition noch gewesen,
kann man so sagen,
die Sie gehabt haben. Ja, es haben damals die meisten, wollten den Artikel 6 Grundgesetz anders verstehen, als Sie den offensichtlich damals verstanden haben. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, sondern unser Thema heute soll sein Plagiate. Sie sind dann ja auch weit über Frankfurt hinaus, haben Sie sich einen Namen gemacht als sogenannter Plagiatsjäger. Und dann jetzt, da kommen wir dann auch darauf zu sprechen, auch nochmal ganz aktuell mit einer dann Veröffentlichung in der NJW, der etwas Seltenes passiert ist, nämlich dass Sie Aufmerksamkeit doch weit auch über das Fachpublikum, das die NJW wöchentlich auf dem Schreibtisch hat, hinaus sich herumgesprochen hat. Wie sind Sie denn eigentlich dazu gekommen, sich dieses Thema Plagiate in der Wissenschaft so zum Thema zu machen?
Eigentlich hat das zwei Wurzeln. Die eine ist ziemlich trivial. Ich bin seit jetzt, ich weiß nicht, 25 Jahren Autor von ein oder zwei Fachbüchern für Studenten des Rechts, die so ein bisschen erklären, wie man das macht, wenn man eine Klausur schreibt oder eine Hausarbeit schreibt. In der Klausur ist das ja nicht ganz so akut, aber beim Hausarbeiten schreiben und ganz abgeschafft haben wir das ja in der juristischen Ausbildung noch nicht. Beim Hausarbeiten schreiben hast du ja nun mit Zitaten einigermaßen regelmäßig zu tun, weil der Jurist sich zwangsläufig nicht nur mit dem Gesetzestext, sondern eben auch mit dem Urteilstext und mit dem Text des fachwissenschaftlichen Kollegen auseinandersetzt. Und dann muss ich eben in der Anleitungsliteratur auch ein paar Worte verlieren darüber, wie man zitiert. Das ist das eine Interesse oder die eine Wurzel meines Interesses. Das andere ist ein bisschen anekdotischer, aber man kann das vielleicht mit einem ganz kleinen Lächeln erzählen. Vor 12 Jahren etwa hatte ich das Vergnügen, 2 Bücher zu rezensieren, die sich mit ähnlichem Thema befassten. Die beiden Bücher lagen also zur Rezension auf meinem Tisch und ich las das eine und das andere und dann wieder das eine und wieder das andere. Und dann dachte ich, ich kann ja eigentlich auch nur das eine lesen, denn das andere hat ja vom einen abgeschrieben. Und dann machte ich die Bücher zu und guckte so auf den Deckel. Ne? Man ist ja dann immer ganz unsicher, ob man nicht versehentlich die 2 falschen Texte auf dem Tisch liegen hat. Waren aber schon unterschiedliche Autoren. Und das eine Buch hatte nur einen Autor und das andere Buch hatte 3 Autoren. Das mit dem einen Autor war aber schon ein bisschen älter und es war also relativ klar, dass das eine vom anderen abgeschrieben hatte. Und das war ein bisschen witzig, weil sogar der Abschnitt übers Plagiat plagiiert war. Da haben wir alle so ein bisschen gelacht und gesagt, die haben sich's aber echt leicht gemacht, die 3 Autoren. Und dann hat eine Woche später auf irritierten Rückruf der Verlag das 2. Buch zurückgezogen und hat gesagt, ach nee, das können wir doch nicht machen, das sieht irgendwie schlecht aus. Ich bin total stolz, weil es das einzige Buch ist in meinem Bücherregal, das mittlerweile sein Gewicht in Gold wert ist. Denn mein Rezensionsexemplar konnten sie natürlich nicht mehr zurückziehen, das ist bei mir geblieben. Und das war so der erste Empörungsmoment, wo ich gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Das hat ein habilitierter Kollege geschrieben mit 2 promovierten wissenschaftlichen Mitarbeitern, die beide gerade im Habilitationsprozess waren. Da kann doch nicht wahr sein, dass die von einem Kollegen abschreiben. Und zwar nicht irgendwie 3 Zeilen, sondern Seiten und Seiten und Seiten. Also flächig. Da habe ich schon sehr tief Luft geholt und seitdem verfolgt mich das Thema.
Haben Sie... Also das ist ja wirklich auch interessant und das ist ja tatsächlich eine Frage, die sich mir dabei natürlich auch aufdrängt. Wie kann denn das sein? Bei so gut ausgebildeten Personen, haben Sie darauf eine Antwort gefunden, warum denn überhaupt das jetzt auch so häufig vorkommt? Also es ist ja auch, gibt ja auch so zahlreiche prominente Fälle mittlerweile von wirklich hochrangigen Politikern und dergleichen, in denen Plagiatsaffären zum Vorschein kommen. Also wie kann denn das dann immer wieder passieren? Also haben Sie dafür eine Erklärung gefunden für diese Frage, die Sie damals schon so früh sich gestellt haben?
Ich versuche meine kleinteilige Antwort bezogen auf dieses gerade eben berichtete Ereignis. Da hatten die Kollegen die menschliche und fachliche Größe, sich zu entschuldigen oder vielleicht etwas genauer gesagt, um Entschuldigung zu bitten und zu sagen, das haben wir falsch gemacht. Das ist das Manuskript für das Lehrbuch ist aus Schulungsunterlagen entstanden, die wir am Lehrstuhl hier ganz lange mitgeschleppt haben. Und da hat eben immer mal wieder jemand was reingelegt in den Ordner und irgendwann haben wir die Übersicht über die Quellen verloren. Und dann haben wir ein Buch draus gemacht. Das ist, glaube ich, dann die Stelle, wo man hätte einhaken müssen und nochmal prüfen müssen. Dann haben wir ein Buch draus gemacht und wir haben uns irgendwie so auf unsere eigene Vorarbeit verlassen. Das finde ich nicht beglückend, aber es ist wenigstens noch eine stimmige Erklärung, wo man sagen kann, okay, wo gearbeitet wird, da passieren Fehler. Und das Buch ist zurückgezogen worden und nie wieder aufgelegt worden. Man kann also sagen, die Kollegen haben zumindest die Konsequenz gezogen. Kleinteilig betrachtet ist das in meinem Kopf so irgendwie einigermaßen rund. Ihre Frage zielt ja viel weiter und sagt, jenseits eines Texts, der selber vielleicht gar nicht den Anspruch von Wissenschaftlichkeit erhebt, weil er ja ein Anleitungsbuch zur Wissenschaftlichkeit ist, was ist denn jetzt in den ganzen vielen Qualifikationsarbeiten, Doktorarbeiten, Habilitationsschriften haben wir durchaus mittlerweile auch, und vielen Fachzeitschriftenbeiträgen, die eben für uns alle über Datenbanken oder gedruckte Medien verfügbar sind, wo du denkst, hey, das habe ich aber fast wörtlich auch schon mal gelesen. Mhm. Da ist die Antwort nicht ganz so leicht. Ich versuche es mal runter zu fokussieren auf das Ausgangsbeispiel, nämlich auf Qualifikationsschriften, Doktorarbeiten, Habilitationsschriften und dergleichen. Also heute hast du, glaube ich, überhaupt keine Erklärung, keine Entschuldigung mehr. Wer das heute noch macht, der ist wirklich, der hat den Knall nicht gehört. Zeitlich rückwärts gesehen und die jetzt auftauchenden Arbeiten sind ja nicht alle aus dem Jahr 2022, sondern da taucht ja auch manches auf, was 15 Jahre alt ist. Zeitlich rückwärts gesehen muss man sagen, naja, vielleicht haben bei der Abfassung der Arbeiten, das passiert möglicherweise Juristen mindestens genauso sehr, wenn nicht noch mehr als Kollegen in anderen Fachbereichen. Vielleicht haben da so Effizienzüberlegungen eine Rolle gespielt, möglichst schnell fertig werden mit der Doktorarbeit. Ich nenne das hausintern immer eine Türschildpromotion, wie Mediziner das eben machen, die 30 Seiten Text abgeben und dann zeitlebens nicht mehr wissenschaftlich arbeiten. Das gibt's ja unter Juristen auch, weil man glaubt, dass man sich das selber schuldet oder den eigenen Eltern oder dem eigenen Doktorvater oder der zahlenden Klientel, die bereit ist, einen höheren Stundensatz auszugeben für einen promovierten Juristen. Das ist halt der Markt. Ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber ich möchte es nicht ausschließen. Und wenn jemand mit solchen Motiven rangeht und nicht getrieben von dem Drang, dem Bestand der Wissenschaft noch was Neues hinzuzufügen, dann ist möglicherweise seine Arbeitsweise auch etwas mehr von Effizienzüberlegungen geprägt. Und dann wird er im Einzelfall wissend, dass seine Doktoreltern nur begrenzt viel Zeit haben beim Lesen, Korrigieren, Votieren dieser Arbeit, dann wird er vielleicht ein bisschen schneller arbeiten, ein bisschen unsorgfältiger.
Ja, nun muss ich sagen, also ich bin der Idee der Promotion persönlich jetzt auch nicht ganz abgeneigt. Ich bin aber durchaus eher der Idee abgeneigt, das dem ganzen 5 Jahre meines Lebens zu widmen. Deshalb gerade von der Türschild-Promotion sprechen und dieser Effizienz und Geschwindigkeit, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen und auch logischerweise das Potenzial für wissenschaftliche Einbuße, also in der Qualität auch natürlich. Und logischerweise möchte ich nicht plagiieren. Und nun ist es ja so, dass dann häufig aber auch schon als Plagiat gelten sogenannte Bauernopfer, die jetzt ja wieder mehr und mehr auch in Rede kommen, über die Sie ja auch geschrieben haben, über den Aufsatz in der NJW, den Nico vorhin schon erwähnt hat. Das ist ja dann logischerweise auch was ich gerne vermeiden wollen würde, ein solches Bauernopfer.
Und würde ich empfehlen.
Plagiat. Danke, ja. Sehe ich genauso. Wollen Sie mal ganz kurz vielleicht den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, die das vielleicht noch nicht wissen, was denn so ein Bauernopfer eigentlich ist?
Ja, mache ich sehr gern. Der Begriff ist ja so ein bisschen bildhaft und ist metaphorisch geprägt worden vor ungefähr 15 Jahren von einem juristischen Kollegen, Benjamin Lahusen, der heute in Frankfurt an der Oder lehrt und der damals in einer Buchrezension das Wort geprägt hat für eine Situation, die nicht schachtypisch ist, aber die man aus dem Schach so ein bisschen verstehen kann. Also wer den Bauern opfert, der macht einen kleinen Kompromiss in der Hoffnung, damit einen großen Gewinn einzufahren. Die erfüllt sich natürlich nicht immer. Ich versuche es mal etwas technischer zu erklären, damit die Zuhörer eine Take-Home-Message haben und zumindest gewarnt sind. Ein Bauernopfer, das haben wir im Großen und Ganzen 2 Situationen. Die eine Situation kann man sich sehr leicht vorstellen. Du schreibst 2 Seiten Text ab und identifizierst den abgeschriebenen Text durch eine Fußnote. So machen das Juristen ja typischerweise. Diese Fußnote setzt du aber nicht an das Ende des Texts, während am Anfang steht, dem BGH zufolge, sondern du setzt diese Fußnote als Endmarkierung in die Mitte des Texts. Mhm. Und dann kommt eben noch 2 Zeilen oder 20 Zeilen oder 2 Seiten oder 20 Seiten weiter übernommener Text, den aber der Leser nicht mehr als übernommenen Text identifiziert, weil er auch nicht mehr in indirekter Rede steht. Es ist halt einfach abgeschriebener Text. Ja, und damit opferst du den Bauern. Ich habe die ersten 3 Zeilen übernommen. Aber du nimmst eben den Triumph mit, deinen Leser behumst zu haben, weil er die nächsten 3 Seiten wieder dir zuschreibt in deiner Klugheit. Mhm. Das ist die eine Variante, die, werden Sie sicher einwenden, menschlich verständlich ab und zu passiert, wenn Menschen viele Texte übernehmen, ja, wie das in so einem Doktorarbeitsprojekt ja jetzt nicht ganz ungewöhnlich ist und wie das auch ansonsten bei den juristischen Arbeiten durchaus mal vorkommt, wenn du einigermaßen präzise verschiedene Meinungen zu einem Problem zusammenführen willst. Das bleibt ja unsere Aufgabe. Wir werden das nicht los. Und da passiert das gelegentlich mal, dass so ein Zitat, das du eigentlich sauber gekennzeichnet hast, ergänzt, fortführst, weiterführst, weil die Quelle, sagen wir mal das Urteil des BGH, so brillant formuliert hat oder der juristische professorale Kollege das Problem so toll auf den Punkt gebracht hat, dass du eben noch ein Stückchen Text übernimmst. Ja, sowas passiert. Das ist ein Fehler, der sicher im Nachhinein ausgeräumt werden kann, wenn du sehr sorgfältig den Text kontrollierst, aber der im Prinzip Menschen, die an Texten arbeiten, schon mal passieren kann. Deswegen will ich nicht sagen, dass das verzeihlich ist, aber ich sehe, dass man da ein Fragezeichen dran machen muss und sagen, wenn in einer Doktorarbeit so ein Bauernopfer vorkommt, dann ist die Doktorarbeit deswegen ja nicht untauglich. Ich würde allerdings sagen, wenn in einer Doktorarbeit über 100 solche Bauernopfer vorkommen und die haben dann jeweils seitenweise Scham und es bleibt eigentlich vom Text der Doktorarbeit nichts übrig, dass das schon ein bisschen bedenklich ist und dass vielleicht auch der Leser sich fragen müsste, worin liegt jetzt eigentlich noch der Wert dieser Textzusammenstellung? Mhm. Ich sage vielleicht noch einen kurzen Schlenker zur zweiten Variante des Bauernopfers, weil die in diesem aktuell jetzt wieder problematisierten Fall die eigentlich typischer ist. Da wird etwas anderes geopfert, da wird das Zitat nämlich im Grunde quantitativ richtig gekennzeichnet, mit Anfang und mit Ende, also drei Wörter, drei Zeilen, drei Seiten Text, wie viel es auch immer ist. Aber das Zitat ist ein wörtliches und durch die Kennzeichnung wird der Eindruck erweckt, es handele sich um ein sinngemäßes Zitat. Es hätte also der Verfasser der wissenschaftlichen Arbeit, hier der Doktorarbeit, eine eigene intellektuelle Leistung außer Copy and Paste erbracht. Er hätte nämlich den Ausgangstext gekürzt, pointiert, zusammengefasst, angewendet auf eine konkrete Problemsituation, wie Juristen das ja ständig tun. Und das ist nicht der Fall. Es ist ein wörtliches Zitat mit maximal ein, zwei zusätzlich eingebauten Tippfehlern, das aber als sinngemäßes Zitat gekennzeichnet wird. Und dann das erleben wir in dieser Arbeit, um die es da unlängst ging, ganz, ganz oft. Ein merkwürdiges Missverständnis, um es mal ganz, ganz freundlich zu sagen, von wissenschaftlichen Zitiergewohnheiten.
Was ist denn da genau die Regel? Wann muss man die Gänsefüße, die Anführungszeichen, setzen und wann nicht?
Das ist eine gute Frage. Die Anleitungsliteratur zum wissenschaftlichen Arbeiten drückt sich im Allgemeinen um die Angabe von etwas wie einer Fünf-Wörter-Grenze. Ja, dass man sagt, wenn das Zitat eine gewisse Länge erreicht hat, dann muss es jedenfalls gekennzeichnet werden. Das finde ich tatsächlich auch sinnvoll und überzeugend. Ich versuche solche Aussagen in Workshops zum wissenschaftlichen Arbeiten, wo die Frage ja ganz oft auftaucht, berechtigterweise, zu vermeiden. Ja, zu sagen, ab 5 Wörtern musst du Anführungsstriche setzen. Aber wenn Sie in einem Zitat eine Sinneinheit unterbringen, die größer ist als auch in dieser Hinsicht empfiehlt es sich. Ja, diese Sinneinheit würde niemand mit Anführungszeichen kennzeichnen. Wenn Sie etwas, was nicht jeder in der gleichen Situation so formuliert, präsentieren und derjenige, von dem Sie es haben, der Bundesgerichtshof oder der professorale Kollege, hat das so brillant formuliert, dass Sie ihm eine Fußnote gönnen und seinen Namen erwähnen, dann finde ich, sollten auch Anführungsstriche da stehen. Auch wenn das sagen die Studenten nicht ganz unverständlicherweise ja oft, auch wenn das manchmal ein bisschen affig aussieht, weil du dann möglicherweise ziemlich viele Anführungsstriche setzen musst. Aber der Deal beim wissenschaftlichen Arbeiten, egal ob das jetzt eine Seminararbeit mit 20 Seiten ist oder eine Doktorarbeit mit 10 oder 100 mal so viel, der Deal ist ja, dass du klar machst, was ist mein eigenes, wo kommt meine Erkenntnis, wofür will ich gelobt werden oder wo will ich in einen Diskurs eintreten und mit meinen Doktoreltern anfangen zu streiten. Und dieser Teil, der kann ja auch klein sein. Ja, vielleicht sind das auch nur 10% dessen, was sie tun. Ja, sie tragen ganz viel zusammen und kommentieren das so intelligent, dass da plötzlich der Funke einer neuen Erkenntnis liegt. Und das versuche ich den Teilnehmern immer klar zu machen. Im Zweifelsfall setzt du entweder mehr Anführungszeichen oder du formulierst mehr um deinem Leser klar zu machen, ich habe intelligent, insbesondere auch unterschiedliche, gerade bei Fachterminologie, nicht nur in den Rechtswissenschaften, unterschiedliche Fachsprachen zusammengeführt von Leuten, die alle über ein Problem reden. Und ich mache das jetzt so verständlich, dass mein Leser in meiner Sprache alle diese Fachterminologien präsentiert bekommt. Und da drin steckt eine Denkleistung. Entschuldigung, war eine sehr lange Erklärung.
Das Ganze ist ja ein Copy-and-Paste-Phänomen, über das wir hier sprechen. Weil früher war das, würde ich mal wagen zu behaupten, war das ja nicht, also musste man das ja alles mühsam abschreiben, wenn man es wörtlich übernehmen wollte. Und da war vielleicht auch, war man vielleicht auch schneller mal dabei, dann auch das nicht ganz wörtlich zu übernehmen, sondern man macht Copy und Paste und viele Plagiats, jedenfalls Plagiatsfälle, die mir mal über den Weg gelaufen sind, ich bin ganz gelegentlich auch selber schon mal betroffen gewesen, sind immer solche Copy und Paste-Geschichten gewesen. Und Copy und Paste machen ja alle, das machen wir Anwälte jeden Tag, Ja, das machen die Gerichte auch. Also zum Teil auch schon fast fragwürdiger Form. Es gibt Gerichtsentscheidungen, die bestehen dann nur noch aus ganz wenig, was das Gericht sagt. Und dann wird da seitenweise, wird aus dem eigenen anderen Urteil, wird einfach wörtlich zitiert. So macht man sich das dann leicht. Und wir haben, wenn man also, weil so ein Thema, was mir recht vertraut ist, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Störerhaftung. Ja, das sind ja alles Selbstplagiate wiederum, wenn man so möchte, die man in den Entscheidungen findet. Das sind ganze Textblöcke, die finden sich in jeder Entscheidung dann auch wieder. Wenn man jetzt so etwas zum Thema hat, ist das ein Fall für ein wörtliches Zitat oder reicht da nicht doch die Fußnote?
Ich glaube, der Bundesgerichtshof muss nicht in erster Linie Wissenschaft treiben. Er setzt ja mehr Fußnoten, also Fußnoten im Sinne von Belegstellen, als in der Zeitnot viele andere Gerichte. Wäre der Text, den ein BGH-Senat schreibt, ein Wissenschaftstext, dann würde ich entweder über Anführungszeichen nachdenken oder, wenn man die wegfallen lässt, ich hielte das in der Situation für zulässig, dann würde man sagen, aus dem kommunikativen Zusammenhang ergibt sich, dass hier ein wörtliches Zitat passiert. Und das darf der BGH auch eher als der Nachwuchswissenschaftler. Warum? Weil der BGH mit gutem Grund sagt, ich halte nicht nur sinngemäß an meiner Rechtsprechung von vor einem Monat, einem Jahr, 10 Jahren oder 100 Jahren, da hieß er, glaube ich, noch anders, fest, sondern ich halte ganz, ganz genau daran fest und ich finde nach wie vor die betreffende Formulierung die präziseste für das Problem. Dem BGH würde ich das also eher erlauben als dem Doktoranden.
Vielleicht doch noch mal kurz zu der Frage, wer gibt denn eigentlich genau die Regeln vor? Also wenn man jetzt dort sitzt und hat es mit der Frage zu tun, etwa als Betreuer, Korrektor oder auch als Plagiatsjäger, man hat es mit der Frage zu tun, ist das jetzt noch in Ordnung oder schon Plagiat? Wo schaut man denn da eigentlich nach? Gibt es da ein Regelwerk, wo man sich da schlau machen kann, auch als derjenige, der vielleicht vor der Aufgabe sitzt, zu schreiben? Da kenne ich ja auch von vielen, von Kollegen, von Studenten und vielen Beteiligten durchaus Unsicherheit auch, was die Regeln sind. Und gerade bei so Fragen, wie wir sie jetzt, bei dieser sehr spezifischen Frage, die wir jetzt gerade diskutieren, also reicht die Fußnote oder muss ich noch Gänsefüßchen setzen? Wo finde ich die Regeln dafür?
Wir haben misslicherweise ja keine gesetzliche Regelung, weil der Gesetzgeber sich für die Frage verständlicherweise nicht zuständig fühlt. Und in einer besseren Welt gäbe es vielleicht ein Gesetz über gute wissenschaftliche Praxis, das noch dazu so fachbereichsübergreifend Konsens und Befolgung findet, dass wir auf diese Frage antworten können, ich guck halt im Gesetz nach, wie man in meiner hessischen Heimat sagt. Das haben wir nicht. Und wahrscheinlich kriegen wir das auch so schnell nicht. Und wir kriegen auch keine Lösung über etwa das Urhebergesetz, weil das Problem, über das wir hier diskutieren, ja nur zu einem ganz kleinen Teil Urheberrechtsproblem ist. Wir sprechen ja von Plagiaten im Wissenschaftssinn, auch dann, wenn urheberrechtlich gar nichts Schlimmes passiert ist, weil alle Schutzfristen ausgelaufen sind oder weil die erforderliche Werkhöhe nicht erreicht ist, was bei juristischen Texten durchaus häufiger der Fall sein soll. Wenn Sie sich mal angucken, dass das, was man ein ganzes Studium lang lernt, nämlich Gutachten schreiben, angeblich gar nicht die erforderliche Werkhöhe erreicht, um urheberrechtlich schutzfähig zu sein, weil das ja jeder regelgemäß kunstgerecht arbeitende Juristenkollege so schreiben würde. Das fällt also nach überwiegend vertretener Meinung alles aus dem Schutzbereich des Urhebergesetzes raus. Wir können also das Urhebergesetz in der Frage im Grunde auch nicht zu Rate ziehen. Bleibt also nur noch so eine Art hypothetischer Konsens über gute wissenschaftliche Praxis, der natürlich immer dem Angriff ausgesetzt ist, dass das in unterschiedlichen Fachbereichen unterschiedlich gehandhabt werde und dass es sich über die Zeit ändere. Kann man so sehen? Ich neige nicht dazu. Ich glaube, es gibt einen Konsens, der schon ganz, ganz lange besteht, und zwar fachbereichsübergreifend und zeitenübergreifend. Er sagt, das, was du wörtlich übernimmst, das direkte Zitat, das musst du identifizieren, klassisch durch Anführungszeichen, oft auch durch Kursivierung oder durch Einrücken, wie man das halt so macht. Und das, was du sinngemäß übernimmst, das musst du zwar nicht durch Anführungszeichen, aber durch Markierung des Anfangs und das Ende des übernommenen Gedanken, also Abschnitts, markieren und typischerweise dann eben mit einer Fußnote belegen. Und wenn in der Fußnote nicht steht, so wörtlich BGH aus 1994 vom 17.01. Aktenzeichen und so weiter, dann heißt das für den Leser dieser Konvention folgend eben auch, ich habe es hier mit einem sinngemäßen Zitat zu tun, das sich ganz klar bei juristischen Texten natürlich auch nicht zu weit vom Ausgangstext entfernen darf, denn wir haben es ja immer mit irgendwie autoritativen Texten zu tun. Der Gesetzgeber oder der Richter als Ersatzgesetzgeber oder der juristische Professor als der Interpret des Richters als Ersatzgesetzgeber. Da sind ja immer Leute, die klug über das Problem nachgedacht haben und die in einer Fachsprache, die nicht zuletzt vom Gesetz vorgegeben ist, über das Problem sprechen. Wir können also nicht beliebig variieren. Ja, wir dürfen niemandem vorwerfen, du hast die Tatbestandsmerkmale des Gesetzes verwendet und deswegen plagiiert, weil er die Tatbestandsmerkmale des Gesetzes verwendet hat. Da würde ich gerade bei Juristen immer zur Zurückhaltung und zur Vorsicht raten. Und wenn jemand ein Stück aus dem StGB oder dem BGB abschreibt, weil er sagt, ich arbeite mich so präzise an den Normvoraussetzungen entlang und zeige es meinem Leser auch, dass mein Ergebnis dadurch besonders argumentativ überzeugend wird, dann würde ich immer dafür plädieren zu sagen, das ist fern von Plagiat, das ist das, was wir als Juristen tun müssen. Ja, da kommen wir nicht drum herum. Ist das eine halbwegs befriedigende Antwort?
Max?
Ja. Das ist sie, danke.
Sprechen wir mal über den Anlass, der uns jetzt ganz unmittelbar zusammengebracht hat. Ich habe es ja vorher kurz schon angesprochen. Das ist ein Beitrag in der NJW, der auch online verfügbar ist. Jetzt Anfang August gewesen, der dann ziemlich viel Aufsehen erregt hat. Und da geht es um Bauernopfer, da geht es um einen konkreten Fall und da geht es, ja, wie dann im letzten Satz des Beitrags klar ist, da geht es um die neue Berliner Verkehrssenatorin. Wir wollen jetzt vielleicht gar nicht so lange über diesen, oder überhaupt, also jedenfalls soll das jetzt gar kein Podcast über diesen Einzelfall hier sein, sondern wir haben schon darüber gesprochen, dass es ein Fall ist, wo sie die Frage stellt, Bauernopfer. Wir haben schon darüber gesprochen, was so ein Bauernopfer ausmacht und was es da so für Abgrenzungen dort gibt. Die Überprüfung dieser Doktorarbeit erfolgt auf der Plattform Vroniplug. Und vielleicht berichten Sie uns, die hat ja schon mittlerweile, gibt's ja mehr als 10 Jahre, die hat irgendwie ihre Wurzel bei einem Minister, der einen Adelstitel hat und am Ende Gutenberg heißt. Und Sie sind, glaube ich, da schon auch so ziemlich von Anfang an auch mit involviert gewesen.
Nicht ganz, aber beinahe.
In diese Plattform. Vielleicht berichten Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern, also 12, 13 Jahre, da sind manche noch in die Schule gegangen. Vielleicht berichten Sie mal kurz, wie es dazu gekommen ist, dass es diese Plattform gibt und wie denn eigentlich diese Plattform funktioniert.
Ich versuche es in der gebotenen Kürze. Die Plattform selber ist ein Spin-off, ein Nachfolgeprojekt der Gutenplug-Plattform, die spontan eingerichtet worden ist als kollaboratives, kollektives Schwarmprojekt zur Dokumentation einer, ich weiß nicht, 400 Seiten langen Doktorarbeit aus adeligem Haus, irgendwo da, bayerische Gegend, die es geschafft hat, in wenigen Tagen durch einigermaßen gut koordinierte Kopiertätigkeiten von ganz vielen Beteiligten, die meisten potenziellen Quellen für diese eine damalige Doktorarbeit zusammenzutragen, zu digitalisieren und dann mit einer digitalisierten Fassung der Doktorarbeit, die zu der Zeit ja bereits unter Verdacht stand, weil ein rezensierender, professoraler Kollege sich gewundert hatte über diese Textparallelen. Dieser Verdacht sollte vertieft werden und das haben dann Tausende von Leuten kollektiv in sehr kurzer Zeit so präzise hingekriegt, dass sich herausgestellt hat, dass in der bewussten 400-seitigen Doktorarbeit ungefähr 95% des Textes einfach zusammenkopiert waren. Das war schon sehr, sehr sportlich und ist bis heute maßstäbesetzend. Der Verfasser der Arbeit hat auch mittlerweile eine neue Arbeit geschrieben in England. In Deutschland geht das ja dann gar nicht mehr gut. Denn wenn du deinen Grad aberkannt bekommen hast, weil du getäuscht hast, dann lassen sie dich ja so schnell zum Promovieren gar nicht mehr zu. Aber der Verfasser fand es selber dann irgendwie peinlich und hat dann in England nochmal neu promoviert und das wenigstens glatt gezogen, diese 95%. Nach dieser unter dem Namen Guttenplag noch immer einsehbaren, im Internet zu findenden Dokumentation hat sich eine weitere Wiki-artig konstruierte Plattform gegründet, Vroniplag, benannt nach der damaligen ersten Verdachtskandidatin, die mit Vornamen Veronika heißt und deren Doktorgrad auch dann relativ schnell aberkannt wurde. Und diese Plattform existiert bis heute und dokumentiert immer mal wieder neu sehr wenig, entgegen dem ersten Eindruck, Politiker, sehr viel Wissenschaftler. Also Leute, die nicht in erster Linie durch Wahlentscheidungen ein Amt bekommen und von unseren Steuern bezahlt werden, sondern Leute, die durch Berufung eine Professorenstelle bekommen und die vielleicht gar nicht verdient haben. Sehr verkürzt gesagt. Und es werden natürlich auch nicht die Leute dokumentiert, sondern deren wissenschaftliche Arbeiten. Auch nicht alle, sondern von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen nur die Qualifikationsschriften. Im Wesentlichen sind es Doktorarbeiten, vereinzelt leider auch Habilitationsschriften und durchaus leider auch juristische Doktorarbeiten und juristische Habilitationsschriften, nicht eben wenige.
Es sind, vielleicht sollten wir das mal kurz dazu erklären, es sind nicht nur juristische Arbeiten, sondern es sind auch Arbeiten aus anderen Fachbereichen, die dort...
Alles, alles so gut wie alles.
Also zum Beispiel war da ja auch eine Politologiearbeit einer anderen Berliner Senatorin, vormals Bürgermeisterin dieser Stadt, dort einmal Gegenstand. Für die, die das nicht kennen, sie sagen Wiki, wie muss man sich denn das vorstellen? Sie sagen, sie haben zum Teil am Guttenplag 1000 gearbeitet, so viel sind sie jetzt bei Vroniplag sicherlich nicht mehr, sondern aber immer noch ist es ein Schwarm, also es sind viele, die da gleichzeitig das machen. Wie kommen die denn zusammen? Wie funktioniert das denn?
Nach dem Prinzip, ich bin ja kein Informatiker, deswegen muss ich es sehr laienhaft formulieren, ich kann es gar nicht besser, nach dem Prinzip der Wikipedia. Wenn 50 Leute oder 500 oder nur 5 gleichzeitig den Wikipedia-Eintrag von Professor Herting bearbeiten, weil der Mann plötzlich prominent geworden ist, irgendwie öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann schafft es ein zentraler Server, diese 50 oder 5000 Bearbeitungen so zu koordinieren, dass die ganz in eine Schlange sortiert werden und sich nicht gegenseitig annullieren. Und so wie man die Wikipedia als Lexikon betrachten kann, funktioniert die Dokumentation von Textparallelen, was nun die nobelste Aufgabe von Vroniplag ist, technisch gesehen auch. Das heißt, die Beteiligten müssen sich nicht kennen, können aufeinander reagieren, können in einer Chat-Plattform miteinander reden, wenn sie wollen, aber im Prinzip auch nur gegenseitig ihre Änderungen an dem Wikipedia-Lemma von Herting oder an dem Vroniplag-Lemma von Adamek. Entschuldigung, das war gemein. miteinander koordinieren. Wichtig vielleicht erwähnenswert, weil in dem Vorwurf von Plagiarismus ja schon immer auch eine ordentliche Portion moralischer Vorwurf steckt. Der sich leicht mal auf die Person bezieht und in Wirklichkeit nur die Arbeit meint, aber man nimmt das ja schnell auch mal ein bisschen persönlich. Du hast gelogen, du hast dir deinen Titel erschummelt. Ja. Das Vroniplag-Wiki hat praktisch von Anfang an ein Prinzip befolgt, das zunächst als 6-Augen, später dann als 4-Augen-Prinzip sich durchzieht, bevor ein sogenanntes Fragment, das Fragment ist ein Bruchteil von einer Buchseite, das kann eben auch eine ganze Seite sein oder nur 3 Zeilen Text, die übereinstimmen, bevor ein Fragment öffentlich gemacht wird mit dem Vorwurf, diese Textparallele ist aber schon irgendwie merkwürdig, kaum erklärbar, müssen mindestens 2 Leute gesagt haben, ich habe das Original gesehen und ich habe die Quelle gesehen. Ich habe die Doktorarbeit vor mir gehabt und ich habe die Quelle vor mir gehabt, mindestens in elektronischer Form. Bei einem Text, den Sie in Back Online einsehen, geht es ja relativ komfortabel schnell. Aber ganz oft ist es eben auch mit einem Besuch in der Bibliothek verbunden. Es müssen also mindestens 2 Leute dafür Gewähr bieten, dass das nicht ein erfundener Vorwurf ist, sondern dass das eine reale Textparallele ist. Das finde ich erwähnenswert, denn das drängt sich nicht auf. Das ist eine gute Idee und die hätte von mir sein können. Aber das sollte man wissen, wenn man die Glaubhaftigkeit oder Glaubwürdigkeit von Dokumentationen auf solchen Plattformen in Frage stellt.
Wir haben ja vorhin gesprochen über Copy und Paste, dass das sicherlich das Plagiatswesen oder Unwesen sicherlich fördert oder ich sag mal dazu beiträgt. Ich glaube, der Fall Gutenberg und auch aus eigener Erfahrung und auch aus Beobachtung von ein, zwei Fällen, die mir mal über den Weg gelaufen sind, ganz häufige Fehlerquelle sind schlecht angeleitete und nicht motivierte Mitarbeiter. Ja, dass man nämlich, das kann einem Hochschullehrer auch schnell mal passieren, ja, dass man sagt, hier mach mal, ja, und dann machen die irgendetwas, was sie per Copy und Paste übernehmen. Da muss man ja schon ziemlich dämlich sein, um das selber zu machen, nicht? Ja, aber das passiert schnell dann, wenn man es abgibt und dann denen nicht so richtig sagt, was sie da machen sollen und die auch da nicht so richtig motiviert sind, ist das schnell passiert. Das ist mir selber schon ein oder zweimal passiert, dass ich dann nachgebohrt habe und dann kriegte ich genau diese Erklärung. Ich kenne auch eine Geschichte aus einem Verlag, wo mal ein Verlagswerk dann sich als doch in weiten Teilen, also einfach 1:1 übernommen entpuppte. Das war ein Hochschullehrer, es war genau dieselbe Geschichte, dass der Mitarbeiter das hatte machen lassen. Ich wollte aber auf was ganz anderes hinaus, weil umgekehrt ist natürlich auch die Plagiatsjagd heute leichter. Weil Sie haben ja gesagt, back online, also man kann einfach Textpassagen nehmen, wenn man irgendwie meint, och, das könnte, oder das kommt einem bekannt vor, oder wenn man eine studentische Arbeit vor sich hat, wo sich auf einmal Formulierungen findet, wo man denkt, also das kann der doch nicht selber sich also so auf vorzüglich ausgedacht haben, dann ist man natürlich, also auch die Überführung des Plagiats ist heute natürlich viel, viel leichter als in vordigitalen Zeiten.
Das dürfte wohl so sein. Ich versuche wenigstens noch ein ganz kleines einzuwerfen, weil das Wort gerade gefallen ist. Ich versuche ja immer von Plagiatsförstern zu sprechen und nicht von Jägern. Der Förster, der ist nicht ganz so schussbewaffnet und ich möchte mich selber ja auch nicht schussbewaffnet mir vorstellen müssen. Der Jäger, der ist ja eher so ein Selbsternannter, der da nächtens mit scharfer Munition das Wild zur Strecke bringt. Die Assoziation versuche ich immer so ein bisschen zu vermeiden. Auch deswegen, weil die jungen Nachwachsenden sich bitte nicht gejagt fühlen sollen, sondern ein ganz klein wenig kontrolliert fühlen sollen, bitte, damit sie eines Tages gute Wissenschaft betreiben und nicht schnelle dahingekotzte, Entschuldigung. Ja, aber das ist, weil die äußeren Bedingungen manchmal so sind, das ist eben nicht ganz auszuschließen, aber man muss sich ja nicht drüber freuen. Und deswegen haben wir als vom Staat bezahlte Wissenschaftler ja auch ein kleines bisschen Verantwortung zu sagen, wir versuchen, einen Rest von Kontrolle aufrechtzuerhalten. Entschuldigung, das war ein Exkurs zum Thema Förster. Die Försterei und die Jägerei sind, egal wie man es nennen möchte, beide leichter geworden durch die Verfügbarkeit digitaler Texte. Das macht's tatsächlich, naja, ich will nicht sagen schnell und langweilig, aber hätten wir eine Welt, die werden wir sicherlich irgendwann erreichen, wenn auf manchen der Köpfe, die ich hier sehe, keine Haare mehr wachsen, dann haben wir sämtliche Texte, die jemals geschrieben sind, digital verfügbar. Und dann können wir die automatisiert miteinander vergleichen. Den Punkt haben wir im Moment noch nicht erreicht, sodass der Plagiatsförster, der heute einen Verdachtsfall hat, tatsächlich auch noch in die Bibliothek geht und sich einen Aufsatz einscannt, weil der schon 30 Jahre alt ist und nie digitalisiert oder retro-digitalisiert wurde. Dann vergleicht er diesen Aufsatz mit der Doktorarbeit, die erst 5 Jahre alt ist und die digital auf dem Publikationsserver der Universität irgendwo beerdigt worden ist. Da muss der Jäger, Förster schon noch ein klein bisschen was tun. Aber der reine, sture, stumpfe Textvergleich, der geht natürlich durch Software ganz gut. Was man dabei vielleicht im Kopf behalten muss, ein beliebtes Missverständnis, ist, die Software, die es ja zum Teil auch kommerziell gibt und die gerne verkauft wird an Hochschulen, die wiederum gerne kaufen, weil dadurch das institutionelle Gewissen, wir kontrollieren ja unsere Doktoranden, auch ein wenig beruhigt werden kann. Die Software, die gerne Plagiatssoftware genannt wird, verrücktes Wort eigentlich, ne? Plagiatssoftware klingt ja eigentlich eher wie etwas, was Plagiate herstellt als, anyway. Also diese Plagiatssoftware, auf die man sich, wenn du mich fragst, nicht verlassen sollte. Denn was diese Software tut, ist ja Textähnlichkeiten oder Textidentitäten im schlimmsten Fall zu dokumentieren. Was aber der Plagiatsförster oder Jäger tut, ist wertend zu sagen, diese Textähnlichkeit ist ein Problem. Die vorhin genannten Beispiele, sie schreiben Paragraph 17 StGB ab, weil es wörtlich auf dessen Auslegung ankommt. Oder sie schreiben eine europäische exotische Norm ab, die der Leser ihrer Arbeit überhaupt nicht kennt und die deswegen im Arbeitstext mit drin ist. Ja, da würde kein Mensch sagen, das ist ein Plagiat. Trotzdem sagt natürlich die Software, da ist ein Text von 38 Wörtern Länge, der ist identisch in dem einen und in dem anderen Dokument. Ja, was in einem Wiki oder im Kopf eines Doktorvaters immer ja noch passieren muss, bevor der Doktorvater seinen Doktoranden kritisiert und sagt, das musst du jetzt nochmal neu machen oder das musst du nochmal überarbeiten, ist ja immer eine wertende Entscheidung. Das, was hier auf Seite 17 steht, das geht nicht. Das geht so nicht. Ja. Und da bleibt schon noch ein bisschen Kopfarbeit, das nimmt dir der Computer nicht ab. Und über diese Kopfarbeit wird tatsächlich auch in einem Wiki diskutiert. Ja, da sitzen dann auch mal Leute und sagen, ist das für euch ein Plagiat oder ist das ein legitimes, nicht durch Fußnoten belegtes oder durch Anführungszeichen identifiziertes Zitat, weil es aus einem amtlichen Dokument kommt, das eh der Leser kennt.
Welche Rolle spielt denn eigentlich der Wissenschaftsbetrieb? Also Sie haben vorhin Doktor genannt. Das ist ja überhaupt kein neues Phänomen. Das gab es ja in alten Zeiten genauso. Und ich erinnere mich, so in meiner Universitätszeit, 80er, frühe 90er Jahre, gab es Professoren, die haben also am Fließband die Leute promoviert. Da wusste man aber auch, dass jedenfalls wurde es immer nachgesagt, dass die das auch nicht mehr dann so genau sich angeguckt haben, was dann in den Arbeiten stand. Und es gab andere, also der Professor, an dessen Lehrstuhl ich war, Anfang der 90er Jahre, der hat nur ganz wenige promoviert, aber das lag auch daran, dass er halt immer dann doch sehr, sehr, das war sehr anstrengend bei ihm zu promovieren, weil er dann immer sehr, sehr intensiv auch in das Gespräch gegangen ist, allem, was dann dort die Doktoranden erarbeitet hatten. Und jetzt mal so kurz in die heutige Sicht gesprungen, verhält es sich ja auch so, also ich habe ja vorhin so das typische Beispiel genannt, man kriegt, ich kriege Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, keine Doktorarbeiten, ja, gelegentlich. Und klar, dann fällt einem da irgendetwas auf. Und dann gibt es ja eigentlich zwei Arten, wie man sich verhalten kann, nämlich entweder anzufangen, dem nachzugehen, also zu gucken, ob man das irgendwie, ob man den Text, der da möglicherweise abschrieben, ob man ihn irgendwo findet, oder wegschauen. Und das Letztere ist der Weg des geringsten Widerstandes, weil dann muss man sich ja auch nicht noch irgendwie streiten und ärgern. Ja, also nur so viel gesagt und dann zu meiner Eingangsfrage wieder zurück. Welche Rolle spielt der Wissenschaftsbetrieb dort eigentlich bei dem Plagiat?
Man muss befürchten, dass jedenfalls an einigen unerfreulichen Ecken und Enden der Wissenschaftsbetrieb die Plagiatsproduktion ermutigt oder jedenfalls nicht in ausreichendem Maße entmutigt. Ja, muss ich nicht genau festlegen. Gleichzeitig gibt es aber eben genau diesen Typ auch heute von vorbildlichen Doktoreltern, wissenschaftlich über unsere Schultern guckenden, Anleitenden, die sagen, okay, ich kann eben nicht jedes Jahr 30 Leute promovieren, so dass ich immer donnerstags Sekt trinke mit dem jetzt fertig gewordenen Doktoranden. Ich will auch gar keine Fabrik sein, aber jede einzelne Arbeit, die an meinem Lehrstuhl und unter meiner Betreuung fertig wird, wirft auch ein ganz kleines, lobendes Licht auf mich selber zurück, weil ich diese Arbeit mit angeleitet habe. Und das geht eben nicht eine pro Woche. Ja. Also ich glaube, man kann, auch wenn ich keine Obergrenzen festlegen würde wollen, weil das sicher in den Naturwissenschaften nochmal anders aussieht, wenn du eine Forschungsgruppe mit 20 Leuten hast, die in der anorganischen Chemie unterschiedliche Methoden oder unterschiedliche Stoffe untersuchen mit gleichartigen Methoden. Ja, und du setzt die 20 in eine Reihe, ja, dass du die dann im Grunde fabrikförmig promovierst, weil die gemeinsam eine Riesenerkenntnis hervorbringen und trotzdem jeder x Monate im Labor verbringt. Das ist sicher ein bisschen anders als bei Juristen, wo die Themen doch sehr viel individueller, unterschiedlicher und auf dem eigenen Mist vielleicht auch des Doktoranden gewachsen sind. Aber dass man unter den Juristen sagt, du kannst eigentlich, wenn du auch sonst noch eine Professur hast, nicht jede Woche eine Doktorarbeit fertig betreuen. Na, das würde ich als Aufschlag mal riskieren. Ja, der Tag hat eben nur 24 Stunden. Und jenseits der Doktorarbeiten, leider muss man das gerade unter uns Juristen auch nochmal dazu sagen, Sie haben das ja vorhin angedeutet, die Produktionsbedingungen anderer Arten von Texten eben keine Qualifikationsarbeiten sind. Beispielsweise Praktikerkommentare, die sich oft ja darauf beschränken, Passagen aus BGH, BAG, you name it, Urteilen zusammen zu kopieren und in halbwegs sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Weil ich als Anwender immer froh bin, wenn ich sowas auf dem Tisch habe, wenn ich das brauche. Ja, das ist ja nicht wertlos deswegen, aber wissenschaftlich gesehen ist es vielleicht kleinere Münze als eine Habilitationsschrift. Und in so einem Praktikerkommentar, da wird halt wie die Hölle kopiert, weil sowohl der Autor als auch der Verlag als auch der Leser das irgendwie erwarten und dafür bereit sind, Geld auszugeben. Ja, ich glaube, wir müssen da versuchen, Linien zu ziehen und zu sagen, das eine ist eine legitime juristische Schreibtätigkeit, das andere auch, aber die gehorchen möglicherweise unterschiedlichen Anforderungen. Und nicht alles, was man als nachwachsender Jurist selber auf dem Tisch gehabt hat im Laufe seines Studiums, ist vorbildlich für das, was man in der Doktorarbeit tut. Und das müsste ein guter Doktorvater entweder individuell mit seinem Doktoranden besprechen, oder das muss ein Doktorandenseminar, das am Institut oder an der Hochschule oder an einem Fachbereich gehalten wird, immer wieder neu mit den nachwachsenden jungen Leuten diskutieren.
Die Rolle der Verlage, das wäre eigentlich auch nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast. Also jetzt wirklich nur die juristischen Fachverlage an, woanders kenne ich mich nicht aus. Aber wo halt immer mehr produziert wird und immer weniger lektoriert wird. Also wenn ich vergleiche, was ich heute so für Erfahrungen mache, wenn ich schreibe, mit vor 25, 30 Jahren, als ich zu schreiben angefangen habe, also ich bin immer dankbar, wenn ich nochmal den Eindruck habe, dass da jemand sitzt, der also nicht nur Schreibfehler, Rechtschreibfehler berichtigt, sondern auch überhaupt mal so ansatzweise dann auch gedanklich einsteigt, nicht? Und wenn man nicht gedanklich einsteigt, dann ist man natürlich auch überhaupt nicht in der Lage, irgendwo mal aufmerksam zu werden darauf, dass was abgeschrieben ist von woanders.
Eine sehr bedauerliche Tendenz, aber beobachte ich 1:1 auch so.
Aber vielleicht als Abschlussfrage noch, wie ist es denn eigentlich, wenn Sie mal so, also Sie haben es ja heute auch dann hier einen Eindruck bekommen, und also Sie sind ja jetzt nicht jemand, der so ein Blatt vom Mund nimmt, wenn er auch sich dann äußert zu Thema Plagiate. Wie erleben Sie eigentlich Reaktionen von, jetzt meine ich jetzt nicht an Ihrer Hochschule, sondern insgesamt von Professorenkollegen?
Sehr verhalten. Also ich glaube, die juristische Community versucht, das Thema eher klein als groß zu kochen. Und ich habe den Eindruck, dass es nicht zum guten Stil gehört, an der Betreuungsintensität eines Doktorvater-Kollegen hausintern oder universitätsübergreifend herumzunörgeln. Das macht man eher nicht, nach meinem Eindrucke. Das hat sicherlich auch was mit Respekt und Höflichkeit und gelten lassen zu tun, im Guten, aber nicht nur. Also ich habe das Gefühl, das Thema müsste noch einmal hochgekocht werden, damit wir es dann irgendwann vielleicht eines Tages guten Gewissens ruhen lassen können. Aber wir schieben das kollektiv gesehen vor uns her. Meine Hochschule kommt zu mir und sagt, kannst du nicht noch mal eine Fortbildung, eine Schulung, irgendwas machen, die anerkennen, dass da sozusagen sich Expertise irgendwie im Kopf und im Herzen ansammelt, aber dass man in der juristischen Community sagt, wir müssen, sei das Doktorarbeitsfabriken, sei das Türschild Promotionen, all die Themen, die wir so angekratzt haben, wir müssen diesen Missständen irgendwie mal versuchen, kollektiv einen Riegel vorzuschieben. Den Eindruck habe ich nicht. Da ist noch Luft.
Herr Schimmel, wir haben ein wunderbares Gespräch geführt und sind am Ende unserer Zeit jetzt, so dass ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken darf dafür, dass wir uns hier heute über etwas unterhalten konnten, was also eigentlich alle, die schon mal jemals eine auch nur halbwegs wissenschaftliche Arbeit geschrieben haben oder den Wissenschaftsbetrieb aus welcher Perspektive auch immer kennen, interessieren muss. Für heute erstmal ganz, ganz herzlichen Dank und noch einen guten Tag nach Frankfurt.
Ja, zu danken habe ganz im Gegenteil ich, denn ihr habt mir ja Gelegenheit gegeben, über etwas zu schimpfen, worüber ich immer gerne schimpfe, und jetzt ist meine Seele wieder frei und gereinigt und so. Und ihr müsst aus diesem ganzen Produkt jetzt einen Podcast machen. Ich bin so froh, dass ihr das macht.
Prima, in diesem Sinne.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.